Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im Fall des ermordeten 11-jährigen Mädchens im niedersächsischen Emden hat die Polizei Ermittlungsfehler eingeräumt. Bereits im November vergangenen Jahres habe sich der mutmaßliche Täter selbst angezeigt, wegen Besitzes von kinderpornografischem Material. Dies teilte heute die Polizei in Osnabrück mit und kündigte interne Ermittlungen an. Ein Durchsuchungsbeschluss der Wohnung des Tatverdächtigen sei damals nicht vollstreckt worden. Das Mädchen war am 24. März getötet worden. Der 18-Jährige hat die Tat gestanden.
Große Betroffenheit bei der zuständigen Polizeidirektion in Osnabrück. Die vorgesetzte Behörde der Ermittler in Emden hat interne Untersuchungen eingeleitet wegen polizeilichen Fehlverhaltens. Polizisten in Emden hätten die Selbstanzeige des mutmaßlichen Mörders an die zuständige Polizeiinspektion weitergeleitet. Der erwirkte Durchsuchungsbeschluss sei aber nicht umgesetzt worden.
Warum dies so passieren konnte, ist Gegenstand der von mir eingeleiteten internen Ermittlungen. Allein der Umstand, dass es passiert ist, ist für mich so schwerwiegend, dass ich die Hintergründe zwingend und rückhaltlos aufgeklärt wissen will.
Die internen Ermittlungen richten sich den Angaben zufolge gegen Beamte der Polizeiinspektion Aurich Wittmund. Inwieweit führende Polizisten Konsequenzen befürchten müssen, sei noch offen.
Wir haben heute das Ermittlungsverfahren eingeleitet. Herr de Vries hat das Ermittlungsverfahren eingeleitet. Über Konsequenzen lässt sich jetzt noch nicht spekulieren, macht keinen Sinn. Und daran können wir uns auch nicht beteiligen.
Die Ermittlungsarbeit der Polizei steht damit erneut in der Kritik. Vor einer Woche hatte die Polizei zugelassen, dass die Festnahme eines Tatverdächtigen gefilmt wurde. Dadurch wurden Name und Adresse bekannt. Es kam zu Lynchaufrufen. Einige aufgebrachte Bürger wollten die Polizeiwache stürmen. Der Verdächtige wurde aber später entlastet. Ab morgen konzentriert sich die Ermittlungsarbeit weiter auf die Beweissicherung.
Deutschland und Tschechien gehen in der Europa- und in der Atompolitik zum Teil unterschiedliche Wege. Bundeskanzlerin Merkel hob aber heute in Prag hervor, die Zusammenarbeit funktioniere sehr gut. In ihren Gesprächen mit Premierminister Netschers ging es unter anderem um den geplanten Ausbau des Atomkraftwerks Temelin, gegen den in Deutschland Proteste laut geworden sind. Thema war auch der EU-Fiskalpakt für mehr Haushaltsdisziplin, den Tschechien, anders als Deutschland, derzeit nicht unterschreiben will.
Ein Blumenstrauß für Angela Merkel. Tschechiens Präsident Václav Klaus begrüßt die Bundeskanzlerin freundlich, auch wenn europafreundliche Töne auf der Prager Burg eher selten sind. Praktisch habe Tschechien auch nichts gegen den Fiskalpakt, macht Premier Netschers deutlich. Nur unterschreiben wolle das Land ihn nicht. Kein Problem, meint Merkel. Tschechien gehöre ja sowieso nicht zur Eurozone.
Es gibt hier keinerlei Druck in irgendeiner Weise für uns. Als Deutschland ist wichtig, dass der Fiskalpakt von den Mitgliedstaaten des Euroraums unterzeichnet wird. Und wir fühlen uns, sage ich jetzt mal, geistig, was die Ausrichtung der Wirtschafts- und Finanzpolitik anbelangt, sehr, sehr verwandt.
Kein Problem gäbe es auch bei der Energiepolitik. Trotz massiver Kritik von Umweltverbänden will Tschechien den Atomreaktor in Temelin unweit der bayerischen Grenze ausbauen. Netschers gelobt Transparenz. Wir wollen keine Geheimnisse vor unseren Nachbarn und werden alle unsere Pläne zu Temelin offenlegen. Alles ganz harmonisch, auch beim Treffen der Kanzlerin mit Studenten der Karls-Universität. Hier wird wieder deutlich, der Besuch Merkels hat ein klares Ziel, das Werben für ein gemeinsames Europa.
Nur zwischen den Zeilen wurden Differenzen deutlich. Es geht um mehr als um eine Unterschrift der Tschechen, die unter dem Fiskalpakt fehlt. Die Tschechen wollen keine weiteren Kompetenzen an Brüssel abgeben. Das Europa, das sich tschechische Politiker wünschen, ist ein anderes als das Europa, das die deutsche Bundeskanzlerin will.
Die Bemühungen Portugals, die Staatsverschuldung abzubauen, zeigen Wirkung. Die internationalen Geldgeber, also EU, Europäische Zentralbank und Internationaler Währungsfonds, äußerten sich positiv über die Sparmaßnahmen in dem Land. Die Regierung habe schon viel erreicht, heißt es in dem Prüfbericht der Troika. Dennoch seien zusätzliche Anstrengungen nötig. Vor allem die hohe Arbeitslosigkeit könnte die Lage wieder verschärfen. Die deutsche Solarbranche steckt in der Krise. Mit der Firma Q-Cells aus Sachsen-Anhalt ist ein weiteres Unternehmen pleite. Der einst größte deutsche Solarkonzern beantragte heute offiziell die Insolvenz. Am Stammsitz in Deutschland müssen mehr als 1.000 Beschäftigte um ihre Arbeitsplätze bangen. Der gestiegene Konkurrenzdruck aus China, Überkapazitäten und auch die Kürzung der staatlichen Förderung bereiten den Solarfirmen Probleme.
Feierabend bei Q-Cells in Thalheim. Ein schwieriger Tag liegt hinter den Mitarbeitern. Der Konzern hat heute Insolvenz angemeldet. Das trifft die Angestellten und die Region hart. Es geht hier um 1.300 Arbeitsplätze. Das macht allen im Solar Valley Sorgen.
Wir sind die erste Firma, ich denke mal weltweit, die mit einem sehr guten Cash über 200 Millionen, ich kann die Zahl ruhig nennen, Insolvenz anmelden muss. Das ist eine Tragödie, das ist unfassbar.
Doch der Konzern hat auch Schulden, 580 Millionen Euro. Wie die abgebaut werden sollen, ist noch unklar. Der Ministerpräsident verspricht Unterstützung.
Wir müssen diesen Standort halten. Er ist eine Schlüsselposition innerhalb von Solar Valley. Und deswegen muss um jeden Arbeitsplatz gekämpft werden.
Wie das Land helfen will, ist noch offen. Eine Übernahme der Schuldenlast aber soll es nicht geben. Q-Cells selbst will sich nicht äußern. Es ist die vierte große Pleite in der Branche. Nach Solarhybrid, Solar Millennium und Solon trifft es nun auch Q-Cells. Die Förderkürzungen und die Konkurrenz aus Asien machen der Branche Probleme. Zwei Drittel der Solarzellen in Deutschland kommen inzwischen aus dem Ausland. Einige deutsche Hersteller haben das verschlafen, sagen Wirtschaftsexperten.
Es ist eine Technologie, die relativ ausgereift ist. Die kann man in China, in Malaysia oder auch an anderen Stellen sehr viel günstiger produzieren als in Deutschland. Und wenn die Produktion nicht rechtzeitig verlagert wurde, dann kommt man natürlich auf der Wettbewerbsseite ziemlich unter Druck.
Q-Cells hat dem Druck nicht standgehalten. Ein Insolvenzverwalter wird nun prüfen, wie es mit dem einstigen Branchenprimus weitergehen kann.
Die geplante Vertiefung der Elbe für die Containerschifffahrt hat eine weitere wichtige Hürde genommen. Als letztes der drei zuständigen Bundesländer hat jetzt auch Niedersachsen dem Vorhaben zugestimmt, nach Hamburg und Schleswig-Holstein. Viele Obstbauern in der Region befürchten allerdings Umweltschäden durch das Projekt.
Solche Containerriesen sollen künftig auch vollbeladen in den Hamburger Hafen einlaufen können. Bisher war bei 13,50 Meter Tiefgang Schluss. Nun ist die Elbvertiefung beschlossene Sache. In Hamburg ist man zufrieden.
Ein wichtiger Tag für die Hamburger Wirtschaft und ein guter Tag für den Hamburger Hafen. Nach den langen Verhandlungen, auch der Intensität des letzten Jahres, bin ich erleichtert und auch ein klein bisschen froh.
Die geplante Elbvertiefung ist ein Mammutprojekt. Die Elbe muss an vielen Stellen vertieft und verbreitert werden, auf einer Strecke von rund 130 Kilometern. Ein Längsschnitt durch das Flussbett zeigt, welche Aufgabe bevorsteht. Bislang ist die Fahrrinne bis zu 16,98 Meter tief. Nun soll sie bis auf 19 Meter ausgebaut werden. Die Gefahr dabei ist, dass durch die Vertiefung zu viel salziges Meerwasser in die Elbe gelangt und damit den Obstbäumen am Ufer schadet. Kein Problem, meint zumindest die Politik.
Da werden Speicherbecken gebaut, da werden Frischwasserleitungen gebaut. Da wird insgesamt eine Menge getan, damit die Obstbauern und die Landwirtschaft vom Wasser der Elbe unabhängiger werden.
38,5 Millionen Kubikmeter Sand müssen abgetragen werden. Der Schaden für die Pflanzen- und Tierwelt wäre enorm, so die Naturschutzverbände.
Die Niedersachsen haben im Wesentlichen auch aus wirtschaftlichen Gründen jetzt ihre Zustimmung gegeben. Die Natur kommt dabei zu kurz. Wir werden uns jetzt angucken, wie der Planfeststellungsbeschluss aussieht. Wenn es so läuft, wie wir erwarten, dann werden wir dagegen klagen.
Wirtschaftsinteressen gegen Naturschutz. Sechsmal wurde die Elbfahrrinne bisher vertieft. Geht es nach den Befürwortern, sollen die Arbeiten für die siebte noch in diesem Jahr beginnen.
Angesichts der hohen Benzinpreise werden auch in der CDU die Stimmen lauter, die eine Aufstockung der Pendlerpauschale fordern. Der hessische Ministerpräsident Bouffier sagte der Rheinischen Post, die Belastung der Pendler könnte eine kritische Grenze erreichen. Zuvor hatten bereits führende FDP-Politiker eine höhere Pauschale verlangt. Bundeskanzlerin Merkel sieht dagegen keinen Handlungsbedarf. Ein Brandstifter, der in Berlin mehr als 100 Autos angezündet hat, muss für 7 Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Berlin verurteilte den 28-Jährigen heute. Er hatte die Taten gestanden. Mehrere Brandstifter hatten im vergangenen Jahr über Monate hinweg fast jede Nacht Autos in Berlin angezündet. Das westafrikanische Land Mali droht im Chaos zu versinken. Dort hatte das Militär vor 12 Tagen den Präsidenten gestürzt, weil es sich im Kampf gegen Islamisten und Tuareg-Rebellen nicht ausreichend ausgestattet fühlte. Die Tuareg sind ein Nomadenvolk, das für einen eigenen Staat kämpft. Das ursprüngliche Stammesgebiet erstreckt sich über Mali, Algerien, Libyen, Niger und Burkina Faso. In Mali nutzten Tuareg-Rebellen das Putschchaos, um immer mehr Städte unter ihre Kontrolle zu bringen.
Die westafrikanische Staatengemeinschaft erhöht den Druck auf Malis Militärjunta. Knapp zwei Wochen nach dem Putsch hat sie Sanktionen verhängt und die Grenzen dicht gemacht. Außerdem haben wir beschlossen, unsere multinationale Eingreiftruppe in Bereitschaft zu versetzen. In Malis Hauptstadt Bamako wurden daraufhin die Tankstellen gestürmt. Vor den Banken bildeten sich lange Schlangen, von ersten Plünderungen ist die Rede. Malis Militärs hatten den internationalen Boykott noch mit eiligen Beteuerungen abzuwenden versucht, vergeblich. Wir versprechen friedliche, freie und demokratische Wahlen, zu denen wir selbst nicht antreten werden. Mit ihrem Putsch wollten Malis Militärs eigentlich freiere Hand bekommen im Kampf gegen aufständische Tuareg im Norden des Landes. Die wollen dort einen eigenen Staat errichten, der Azawad heißen soll. Das beanspruchte Gebiet nördlich von Timbuktu haben sie in den letzten Wochen weitestgehend unter ihre Kontrolle gebracht. Ihr Vormarsch wurde durch versprengte Tuareg-Verbände der ehemaligen Gaddafi-Armee beschleunigt. Hier Ausschnitte aus einem Propagandavideo. Die Militärs sagen den Tuareg-Rebellen Terrorkontakte nach, doch die dementieren. Wir arbeiten nicht mit regionalen Al-Qaida-Gruppen oder anderen Dschihadisten zusammen. Wir sind keine religiösen Fanatiker, wir sind eine säkulare Bewegung. In Timbuktu, früher ein beliebtes Ziel von Kulturreisen, hat jetzt allerdings eine islamistische Fraktion der Tuareg das Scharia-Recht verhängt. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen nach Mali und hat alle Deutschen aufgefordert, das Land zu verlassen.
Die kolumbianische Rebellengruppe FARC hat 10 Geiseln freigelassen. Es handelt sich um Soldaten und Polizisten, von denen einige bereits vor 14 Jahren verschleppt worden waren.
In Bogotá wurden die Freigelassenen von ihren Angehörigen empfangen. Nach Angaben der FARC sollen die Männer die letzten politischen Geiseln gewesen sein. Der kolumbianische Präsident Santos sprach von einem Schritt in die richtige Richtung. Vor der Aufnahme von Friedensverhandlungen müssten aber auch die zivilen Geiseln freigelassen werden. Wie viele sich noch in der Hand der FARC befinden, ist nicht bekannt.
In den Syrien-Konflikt kommt Bewegung. Die syrische Regierung hat angekündigt, bis kommenden Dienstag ihre Truppen aus den Städten des Landes abzuziehen und die Kämpfe einzustellen. Das teilte der syrische Botschafter in Moskau mit. Auch die syrische Opposition kündigte an, dann eine Waffenruhe prüfen zu wollen. Unterdessen gingen die Kämpfe im Land heute weiter. Aktivisten berichten von mehr als 20 Toten.
Bei einem Amoklauf an einer privaten Universität im US-Bundesstaat Kalifornien sind 7 Menschen getötet worden, 3 wurden verletzt. Ein 43-jähriger ehemaliger Student hatte nach ersten Erkenntnissen der Polizei gezielt nach einer Verwaltungsmitarbeiterin gesucht. Als er diese nicht finden konnte, sei er durch das Gebäude in Oakland gelaufen und habe auf zufällige Opfer geschossen. Der Mann sei 2 Monate zuvor wegen Verhaltensproblemen der Uni verwiesen worden. Kurz nach der Tat stellte er sich der Polizei. In einem Moskauer Hochhausrohbau ist in etwa 250 Metern Höhe ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute mussten zunächst über Treppen an den Brandherd im 65. Stockwerk laufen. Später wurden die Löscharbeiten von Hubschraubern aus unterstützt. Das Hochhaus soll eines der höchsten Gebäude Europas werden.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 4. April.
Ein kleines Tief überquert Deutschland von Südwest nach Nordost und hat dabei zum Teil kräftigen Regen im Gepäck. Die Temperaturunterschiede bleiben morgen groß und in Küstennähe muss noch mit Schnee gerechnet werden. Das gilt auch heute Nacht. Von Südwesten verlagert sich währenddessen zum Teil kräftiger Regen Richtung Nordosten, der morgen Vormittag über Oder und Neiße abzieht. Im Norden bleibt es aber wolkenverhangen mit etwas Regen. An den Küsten ist Schnee oder Schneeregen möglich. In der Mitte und im Süden teils Sonne, teils Wolken und später örtliche Schauer, im südlichen Bergland vereinzelt Gewitter. Der Wind weht schwach, im Norden mäßig bis frisch, an den Küsten auch stark mit stürmischen Böen. Am Main heute Nacht 8, an den Küsten um 0 Grad. Dort morgen 4, im Süden zum Teil milde 16 bis 17 Grad. Am Donnerstag im Norden häufiger Sonne, sonst mal mehr, mal weniger Wolken, an den Alpen Schauer. Im Süden und an den Küsten fällt am Freitag etwas Regen, im übrigen Land vielerorts freundlich. Am Samstag sorgt ein Tiefausläufer wieder für wechselhaftes und kühleres Wetter.
Um 22.15 Uhr begrüßt sie Tom Buru mit den Tagesthemen. Er informiert sie über den schweren Ermittlungsfehler im Mordfall Lena und fragt den Kriminologen Rudolf Eck, wie es dazu kommen konnte. Außerdem zeigen wir Ihnen eine Ausstellung über Romy Schneider in der Bundeskunsthalle Bonn. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.